OneFM, der Football Podcast.
Herzlich willkommen bei OneFL, dem Football-Podcast. Mein Name ist Emil und ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute mit einer neuen Folge One and Five. Das heißt, wir sprechen über das Thursday Night Game und über die spannendsten Spiele, die noch so vor uns liegen. Wir haben ja jetzt leider, das ist die traurige Nachricht, dann auch schon Halbzeit in der Regular Season. Irgendwie hat man immer noch das Gefühl, man ist so noch am Anfang, gerade weil sich viel noch nicht so ganz ergeben hat und alles noch nicht so klar ist, wie es vielleicht in vorherigen Saisons um diese Zeit herum war. Am 9. Spieltag in der letzten Saison war da schon alles so ein bisschen klarer und es hat sich ein bisschen genauer herauskristallisiert, wer denn jetzt der Favorit ist. Im Moment gerade strugglen viele Mannschaften noch so ein bisschen mit ihrer Form und es ist oft eben auch nicht so viel Konstanz zu sehen. Gerade wenn man sich Kansas City anschaut oder so Kaliber wie die San Francisco 49ers, die dann eben auch wieder schwächeln. Beziehungsweise die Bengals, die schwach gestartet sind und jetzt dann wieder gut im Rennen sind. Also das ist alles noch ziemlich offen. Die einzige Mannschaft, die im Moment gerade so ein bisschen sicher sein kann und am ehesten noch den Ton angibt, sind die Philadelphia Eagles. Die sind als einziges erst einmal geschlagen worden. Aber gut, so viel zum Stand jetzt. Viel wichtiger ist das Thursday Night Game gewesen, der Auftakt zur Woche 9. Die Titans waren bei den Pittsburgh Steelers zu Gast und da ist der Will Levis Hype Train so ein klein wenig gebremst worden. Gut, ganz schlecht hat er natürlich auch nicht gespielt, da waren ein paar fantastische Bälle dabei. Aber naja, 262 Yards und eine Interception sind jetzt nicht das Gelbe vom Ei. Mal abgesehen davon, Kenny Pickett mit 160 Pass Yards und einem Touchdown jetzt auch nicht so ganz überzeugend war. Aber ich finde, lieber weniger Yards und eben den Touchdown als die Interception, obwohl man da natürlich ehrlich sagen muss, die war am Schluss des Spiels so ein bisschen die Verzweiflungs-Interception, würde ich fast sagen, aus Mangel an Alternativen. Also die kann man meiner Meinung nach so halb streichen. Die Titans unterliegen den Steelers mit 20-16. Das Spiel war jetzt kein Highscoring-Game, aber ich muss sagen, man hat mehr Offense gesehen, als ich erwartet hätte. Gerade von den Steelers sind 20 Punkte absolut im Sollbereich. Mehr erwartet man da, glaube ich, gar nicht. Und es waren immerhin zwei Touchdowns und zwei Field Goals. Und zwar in jedem Viertel wieder gescored. Bei den Titans waren es drei Field Goals und ein Touchdown. Was mir aufgefallen ist, der erste Drive der Pittsburgh Steelers zu Beginn des Spiels lief wie geschnitten Brot. Man hat überhaupt nicht gesehen, dass die offensiv eigentlich gerade ziemlich am Struggeln sind, sondern die sind wirklich richtig gut übers Feld gekommen. Gerade weil man Jaylen Warren viel eingebunden hat und ich finde, der sieht auch einfach im Moment richtig stark und gut aus. Da verblasst Najee Harris so ein bisschen. Und eben auch, weil das Kurzpassspiel ganz gut funktioniert hat, weil man den Ball gut verteilt hat, eben auch zum Beispiel an Diontae Johnson und nicht alles über George Pickens gemacht hat, wie das ja in der Vergangenheit öfter mal der Fall war. Warren ist sehr gut übers Feld gekommen, während Najee Harris dann am Schluss gefinisht hat mit seinem 10-Yard-Touchdown-Run. Also eine gute Teamleistung, alles in allem, alle gut eingebunden. Dann kam der Punt, man hat die Tennessee Titans an ihrer eigenen Endzone festgepinnt und eigentlich sah das dann in dem Moment auch so aus, als ob die Titans da nicht wirklich rauskommen. Also der Drive der Titans war gespickt von Strafen gegen die Steelers Defense und deswegen ist man dann auch noch immer irgendwie vorangekommen. Man hat oft den dritten Versuch nicht verwandelt, der wurde dann aber durch eine Strafe eben doch in ein neues First Down umgewandelt. Am Schluss kam für die Titans dann immerhin ein Field Goal raus. Überhaupt finde ich, in dem ganzen Spiel hing man oft an der Grenze der Endzone und beide Teams haben sich dann doch nicht getraut, auch mal den vierten Versuch auszuspielen, um eben auch einen Touchdown anstatt ein Field Goal zu machen. Und das sagt mir wiederum das, was ich schon die ganze Zeit wahrgenommen habe: Punkte sind da Mangelware. Also wenn Tennessee drei Punkte machen kann, dann macht man die eben genauso wie Pittsburgh. Da sagt man sich nicht, wir brauchen sieben, sondern man freut sich, dass man zumindest die drei macht, weil man eben keine Highscoring-Offense hat. Auch wenn das letzte Woche im Starting-Debüt von Will Levis ein bisschen anders aussah. Hervorheben bei den Titans möchte ich noch Kyle Phillips. Der Wide Receiver mit der Nummer 18 ist irgendwie für mich zumindest aus dem Nichts gekommen. Mit immerhin 4 Receptions und 68 Receiving Yards sah das ganz ordentlich aus. Und da waren eben auch ein paar schöne Fänge dabei. Also wäre schön, wenn man den auch bei den Titans öfter sehen würde. Wenn sich da auch so eine gewisse Abwechslung einstellen würde. Derrick Henry mit 75 Yards und einem Touchdown. Also am Anfang wurde viel gelaufen und eben auch nur übers Laufspiel die Touchdowns erzielt. Im ersten Viertel haben die Steelers geführt, dann haben die Titans so ein bisschen das Ruder leicht umgerissen, haben die Mitte des Spiels dominiert, also zweites und drittes Viertel ging eindeutig an die Titans und dann am Schluss, wie es eben so ist, wenn es eng ist, haben die Steelers noch einen Touchdown gescored und das Spiel wieder zu ihren Gunsten entschieden. Also für mich zusammenfassend auf jeden Fall ein besseres Spiel als befürchtet. Ich hatte schon so ein bisschen Angst, dass das so eher nach in der Offense funktioniert, gar nichts aussieht. Und es war jetzt eher so ein Oldschool-Football-Spiel. Viel Lauf, zwischendurch mal ein Pass, auch schöne Pässe dabei. Nicht wahnsinnig viele Punkte, aber eben eine funktionierende Offense auf beiden Seiten, die eben zwischendurch auch wirklich Spaß macht zu sehen. Vielleicht ein bisschen zu viele Flaggen und Fouls. Das ist, glaube ich, das, was das Spiel so ein bisschen gestört hat. Aber im Großen und Ganzen fand ich das ganz ansehnlich und ich bin auch mit dem Ergebnis zufrieden. Wenn die Titans gewonnen hätten, hätte man sich auch nicht beschweren dürfen. Es war knapp, es war spannend. Und mit dem Sieg sind die Steelers jetzt 5-3 direkt hinter Baltimore, vor Cleveland und Cincinnati. Aber gut, die spielen natürlich alle noch. Während Tennessee jetzt abgerutscht ist auf den letzten Platz hinter Indianapolis mit dem gleichen Rekord von 3-5. Mal sehen, wie das noch so weitergeht. Die AFC South ist ja irgendwie so ein bisschen schon gefühlt entschieden. Jacksonville mit dem Lauf, Houston, Indianapolis, beide stärker als gedacht. Und Tennessee, ja, die hängen halt einfach in ihrem Loch so ein bisschen. Mal gucken, ob die da noch rauskommen. Weitermachen möchte ich mit den 5, also mit den 5 spannendsten oder vermeintlich spannendsten Spielen, die uns noch bevorstehen in dieser Woche 9. Und da ist ja ganz vorne mit dabei, nicht weil es in Deutschland ist, sondern weil, naja, die Experten alle sagen, das wird das Spiel der Saison, obwohl ich bei solchen Erwartungen immer ein bisschen vorsichtig bin. Die Miami Dolphins sind, naja, zu Besuch in Anführungsstrichen bei den Kansas City Chiefs in Frankfurt, um es mal so auszudrücken. Und das große Orakel sagt, die Sache wird knapp für Kansas City in dem Fall, ungefähr bei 51% Gewinnwahrscheinlichkeit. Und für mich ganz klar das Zünglein an der Waage, die Form von Patrick Mahomes. Ist er fit? Ist er gut drauf? Ist er wieder gesund? Dann wird das, glaube ich, wirklich ein gutes Spiel. Aber wenn es so läuft wie in der letzten Woche, dann haben Tua Tagovailoa und seine Monster-Offense leichtes Spiel mit den Chiefs. Klar, die Chiefs bestehen nicht nur aus Patrick Mahomes, aber in der letzten Woche haben wir eben gesehen, wie wichtig das ist, dass der eben seine Bälle anbringt und eben auch Bälle anbringt, die man schon verloren geglaubt hat. Die Offense der Dolphins auf Platz 1, wen wundert's? Im Passing und im Rushing vor allen Dingen, dank Raheem Mostert, der gut eingesprungen ist für Akane. Und die Chiefs sind dafür aber in der Defense, in der Offense und auch im Passing in der Offense überall unter den Top 5. Also sehr ausgeglichen, nur mit dem Rushing. Da tut man sich irgendwie schwer. Pacheco ist nicht so eingeschlagen, wie man es zu Anfang der Saison hätte erwarten können. Da ist man im Moment auf Platz 18. Also Laufspiel kann sich auf jeden Fall noch ein bisschen steigern, was glaube ich auch der Grund war, warum es in der letzten Woche so schlecht gelaufen ist. Wenn Mahomes nicht liefert, dann gibt es eben auch keine Alternativen. Das hängt eben dann doch alles von ihm ab. Im Direktvergleich die letzten 8 Spiele zwischen beiden Teams. Davon gingen 5 an Kansas City und 3 an Miami. Also da ein leichter Vorteil. Obwohl man klar sagen muss, dass das damals 2 andere Teams waren. Zum Beispiel beim letzten Treffen im Dezember 2020, da haben die Chiefs 33-27 gewonnen. Allerdings hatten die Kansas City Chiefs da noch Tyreek Hill. Und die Miami Dolphins hatten ihn noch nicht. Das kann man jetzt, glaube ich, alles gar nicht so für voll nehmen, was da in der Vergangenheit passiert ist. Gerade weil die Miami Dolphins in dieser Saison, meiner Meinung nach auch, weil Tua Tagovailoa fit ist und eben keine Concussion-Geschichten mit sich rumtragen muss, einfach ein ganz anderes und viel stärkeres Team sind. Also der Rekord von beiden ist gleich, 6-2. Das heißt, das wird hoffentlich ein Spiel auf Augenhöhe. Ich tendiere dazu, dass die Chiefs das Rennen machen, weil ich glaube, dass Patrick Mahomes das letzte Spiel nicht auf sich sitzen lassen kann und dass da der Kampfgeist erst richtig geweckt ist und dass es für die Miami Dolphins vielleicht sogar richtig schmerzhaft werden könnte. Aber das ist natürlich eher so ein Bauchgefühl. Die große Frage neben Patrick Mahomes ist auch, ob Raheem Mostert spielen kann. Der ist im Moment noch questionable, der Running Back der Miami Dolphins. Wenn der ausfallen würde, schwingt das Pendel, glaube ich, ganz klar in Richtung Kansas City. Also, wir können gespannt sein und ich freue mich, wenn es heute Nachmittag losgeht. Spiel Nummer 2, die Seattle Seahawks reisen nach Baltimore und versuchen es mit den Ravens aufzunehmen. Beide Mannschaften mit einem ähnlichen Rekord, die Seahawks mit 5-2 und die Ravens mit einem 6-2 Rekord. Die Ravens, und das haben wir alle mitgekriegt, sahen letzte Woche bärenstark aus, während die Seahawks nicht ganz so dominant ausgesehen haben gegen Cleveland, aber eben doch gewonnen haben und Nervenstärke bewiesen haben. Auf der Quarterback-Position darf sich Geno Smith mit Lamar Jackson messen. Das klingt im ersten Moment nach einem ziemlich ungleichen Duell. Wenn man sich aber die Statistiken anschaut, sind die beiden gar nicht so weit auseinander. Zumindest was das Passing angeht. In der Distanz trennen die beiden gerade mal 100 Yards. Touchdowns haben beide 9 erworfen. Und naja, die leidlichen Interceptions, da hat Geno Smith 3 mehr gesammelt als Lamar Jackson mit 6 an der Zahl. Da würde ich noch davon ausgehen, dass alles relativ ausgeglichen ist. In den letzten 5 Spielen beider Teams gegeneinander sind die Seahawks 3-mal als Sieger vom Platz gegangen, nicht so beim letzten Meeting. Im Oktober 2019, also auch schon wieder ein bisschen länger her, haben die Baltimore Ravens 30-16 gewonnen. Da war aber auch noch der gute Russell Wilson am Start. Da fragt man sich natürlich, kann Geno Smith einer Defense, die unter den Top 3 im Moment gerade ist, widerstehen und sich da durchsetzen, vor allen Dingen, weil die gesamte Offense der Seahawks auf Platz 21 gerankt ist. Also Passing 18., Rushing 21., also da ist man irgendwo im Nirgendwo, wie man so schön sagt. Die eigene Defense auf Platz 7, okay, das lässt sich sehen. Wenn man dann aber die Offense der Ravens anschaut, da ist vor allen Dingen Rushing technisch einiges geboten. Die ist im Moment auf dem 2. Platz gerankt. Also da müssen sich die Seahawks auf jeden Fall warm anziehen, zumal man ja im M&T Bank Stadium in Baltimore, also auswärts, spielen muss. Eigentlich ist das Spiel eine klare Sache, vor allen Dingen, weil eben Lamar Jackson im Moment gerade richtig gut drauf ist, weil DK Metcalf und Tyler Lockett beide questionable sind und auf der anderen Seite Rock Ya-Sin, der Cornerback, und Marcus Williams, der Safety, beide auch questionable. Aber sind wir mal ehrlich, das Questionable-Ding ist natürlich auch eher so ein bisschen raten und das Spiel wird sich keiner der Spieler entgehen lassen wollen, denn da kann man, glaube ich, ordentlich was für die Credibility tun. Das Orakel sagt, zu 70% gewinnen die Baltimore Ravens. In dem Fall mag ich dem Orakel widersprechen, denn die Baltimore Ravens hatten es in der letzten Woche, glaube ich, ein bisschen zu leicht gegen Arizona, während Seattle wirklich kämpfen und beißen und treten musste, um gegen Cleveland zu bestehen. Weswegen ich glaube, dass die Seahawks im Moment doch eher auf einer etwas gesünderen Welle reiten als die Ravens, die natürlich wieder hochgelobt worden und in allen Power-Rankings nach oben geschossen sind und vielleicht da dann doch etwas zu sicher an das Spiel rangehen. Also mein Tipp, die Seahawks. Es wird, glaube ich, knapp und die Seahawks müssen über ihre Grenzen gehen, ganz klar. Aber vielleicht erwischt man die Ravens ja auf dem falschen Fuß, weil die sich im Moment gerade vielleicht doch etwas zu sicher fühlen. Spiel Nummer 3 ist ein richtiger Klassiker. Ein Division-Duell zwischen den Cowboys und den Philadelphia Eagles in Philadelphia. Heute Abend um 22.25 Uhr geht's los. Das Orakel überrascht mich immer wieder mal, denn das sagt, ja, die Cowboys, die sind ganz gut. 50-50 stehen die Chancen. Mein Gefühl sagt was anderes und ich weiß nicht, was ihr so gesehen habt, aber die Eagles waren für mich immer etwas konstanter in dieser Saison, natürlich was auch den Rekord angeht. und vor allen Dingen eben auch ausgeglichener, beziehungsweise die Punkte wurden irgendwie auch auf die Spiele verteilt und nicht immer nur in einem Spiel ganz, ganz viele Punkte gemacht und im nächsten Spiel dann wieder so gut wie keine. Wenn man nach dem Rhythmus der Cowboys gehen würde, wäre jetzt wieder Zeit für eine Niederlage, aber das wäre ja dann auch eine Art von Konstanz. Also die letzten 48 Spiele beider Teams gegeneinander, davon sind sage und schreibe 25 in Richtung Philadelphia gegangen und 23 Richtung Cowboys. Das liegt aber, glaube ich, auch an den letzten Jahren, in denen die Eagles einfach immer ein bisschen stärker waren als die Cowboys. Aber so oder so wird das ein enges Rennen. Man muss dazu sagen, die Motivation für die Eagles ist vielleicht auch die Bye Week, die bevorsteht. Das heißt, man muss jetzt noch die Cowboys schlagen. Und dann hat man eine Woche Pause, bevor es gegen die Chiefs und die Bills geht, was mit Sicherheit keine leichte Aufgabe ist. Während für Dallas geht es direkt weiter gegen die Giants und die Panthers, was dann ohne Bye-Week funktionieren muss, aber beides auf dem Papier deutlich einfacher klingt. Im Lincoln Financial Field treffen Dak Prescott und Jalen Hurts aufeinander. Beide sehr ungleich, was ihre Statistiken angeht. Jalen Hurts mit mehr von allem, was die Statistiken angeht, knapp 400 Yards mehr erworfen, 3 Touchdowns mehr erworfen, also 13 anstatt 10 bei Prescott und auch 3 Interceptions mehr, was dann alles doch wieder so ein bisschen ausgleicht. Auf der Running Back Position messen sich Pollard und Swift miteinander, beide relativ nah beieinander, Swift mit 150 Yards mehr auf der Uhr und auch mit einem Touchdown mehr, aber das schenkt sich, glaube ich, nicht viel und wird mit Sicherheit interessant zu sehen sein, ob Pollard seinen Vorschusslorbeeren jetzt dann auch mal gerecht werden kann, denn ein Sieg in diesem Spiel oder eine Niederlage wird natürlich in beiden Fanlagern doppelt gewichtet. Das darf man nicht vergessen, also eine sehr heikle Sache und es treffen, und das ist, glaube ich, für mich die Headline überhaupt unter diesem Spiel, 2 der besten Receiver des letzten Spieltags aufeinander, 2 der großen Statistik-Breakouts und Fantasy-Owner fröhlich machenden Receivern, nämlich CeeDee Lamb und AJ Brown, dürfen sich auch, naja, mehr oder weniger gegeneinander messen. CeeDee Lamb mit 633 Yards und 3 Touchdowns in der Saison, während Philadelphia mit AJ Brown auch da die Nase vorn hat mit 939 Yards und 5 Receiving Touchdowns. Alles zeigt schon so ein bisschen Richtung Philadelphia. Der Rekord sagt auch nichts anderes, die Dallas Cowboys mit 5-2, während die Eagles mit 7-1, die Cowboys auswärts 2-2, das heißt Wundertüte, während die Eagles zu Hause bis jetzt mit 3-0 noch nicht verloren haben. Und deswegen schwinge ich mit den Eagles und gehe davon aus, dass die zeigen, dass die Stabilität eben wichtiger ist, als zwischendurch mal toll zu spielen und dann wieder furchtbar. Ich denke, bei den Cowboys wissen wir gar nicht, womit wir rechnen können. Klar, die haben gegen die Rams sehr dominant gewonnen, aber was kommt danach? Und bei den Eagles, die sich letzte Woche sehr schwer gegen Washington getan haben, das darf man auch nicht unter den Tisch kehren, die sind aber eben bereit, am Schluss den dreckigen Weg zu gehen und dann knapp zu gewinnen. Das haben die Dallas Cowboys bis jetzt noch nicht machen müssen und ich weiß nicht, ob sie dazu in der Lage sind. Entweder man dominiert oder man wird eben dominiert. Und deswegen schwinge ich meine Flügel mit den Philadelphia Eagles. Chronologisch weiter geht's mit den Cincinnati Bengals, die Besuch von den Buffalo Bills bekommen. Die Bengals im Moment im Aufschwung, während die Bills immer noch so ein bisschen auf der Suche nach ihrer Identität zu sein scheinen. Da ist man manchmal das High-Power-Scoring-Offense-Team mit einer wirklich sehr soliden Defense und manchmal hat man das Gefühl, dass die Offense rund um Josh Allen so gar nichts zustande bringt. Also auch hier wieder ein Spiel, das knapp werden könnte, aber sind wir mal ehrlich, wir sind in der NFL, da kann natürlich alles passieren und es ist auch durchaus möglich, dass eins der beiden Teams erdrutschartig gewinnt. Bei den Bills zeigt die Formkurve nur so ganz leicht nach oben, weil man eben gut gegen Tampa Bay gewonnen hat, aber dann eben gegen New England verloren hat, gegen die Giants wieder gewonnen hat und gegen Jacksonville verloren hat, obwohl man da auch ein ganz vernünftiges Spiel gemacht hat. Insofern steigt die Bills-Kurve so leicht an, während es bei den Bengals wirklich ganz anders aussieht. Die haben nach ihrer Niederlage gegen Tennessee kein Spiel mehr verloren, gegen die Arizona Cardinals gewonnen, gegen die Seattle Seahawks gewonnen und auch gegen die 49ers letzte Woche. Und das nicht annähernd so knapp, wie ich es erwartet hätte. Die letzten 12 Spiele beider Teams gegeneinander, das ist nicht ganz so ausgeglichen. Da sind die Buffalo Bills mit 8 Siegen weit vorne dran. will aber nichts heißen. Das letzte Aufeinandertreffen beider Mannschaften war im Januar diesen Jahres. Das Spiel ging 7-3 aus. Naja, Moment, da müssten noch die Glocken klingeln. Wieso 7-3? Was ist denn das für ein komischer Punktestand? Kann doch gar nicht sein bei den beiden Teams. Und ja, es war das Dahmer-Hamlin-Spiel. Also auch da überhaupt nichts, woraus man irgendwas ziehen könnte. Das Einzige, was ich mir wünsche, ist, dass in diesem Spiel nicht mal mehr ansatzweise etwas Ähnliches passiert und dass wir ein paar mehr Punkte sehen. Natürlich auch, das Spiel ist ja damals abgebrochen worden. Logischer und natürlich auch vernünftigerweise. Die Bengals schlagen sich im Moment gerade Statistik noch mit ihren Altlasten rum. Die Offense im Moment noch auf dem 31. Platz. Das ist natürlich abstrus und macht überhaupt gar keinen Sinn. Das ist den ersten grausamen Spielen dieser Saison der Cincinnati Bengals geschuldet. Joe Burrow hat sich noch nicht wohlgefühlt, weil er immer noch nicht fit war und seine Wade noch wehgetan hat. Und offensiv war das ja wirklich ein richtiges Trauerspiel. Auf der Defensive-Seite ist man auf Platz 18, also wie vorhin schon gesagt, irgendwo im Nirgendwo, während die Bills offensiv auf Platz 5 sind und auf der Defensive-Seite 19. Also, wenn man jetzt danach gehen würde, eine ganz klare Nummer. Aber wie es der Matthias in der letzten Folge in der Kaffeepause schon gesagt hat, und das kann ich nur unterschreiben, ist es eben auch eine große Frage des Momentums, wie es denn läuft und wie ein Spiel ausgeht. Und im Moment sind die Bengals tatsächlich in einem Lauf, der schwer zu stoppen sein wird. Mein Wunsch für das Spiel, viele, viele, viele Punkte. Viele Touchdowns, viele schöne Plays und am Schluss ist es mir egal, wer gewinnt, weil ich wirklich einfach nur ein schönes Spiel sehen möchte nach dem letzten Aufeinandertreffen. Aus dem Grund gebe ich für das Spiel auch keinen Tipp ab. Football soll immer noch Spaß machen, soll uns unterhalten und deswegen wünsche ich mir einfach ein schönes, spannendes Spiel zwischen beiden Teams. Und da fehlt natürlich noch das fünfte Spiel. Die Chargers reisen nach New York zu den Jets und das Spiel ist für mich wieder so ein klassisches Perspektivenspiel. Die Chargers am Anfang der Saison wieder ziemlich hochgehängt worden von den Erwartungen her. Die Jets natürlich auch, aber sind wir mal realistisch, nach den ersten 4 offensiven Snaps der Saison war klar, dass sie die auf jeden Fall nicht erfüllen können. Die Offense der Jets auf Platz 32, damit letzter, direkt noch hinter den Cincinnati Bengals. Ich glaube, diese beiden Mannschaften wird man in dem Zusammenhang nie wieder gemeinsam in einem Satz hören. Und die Defense dafür der Jets auf Platz 6. Das war zu erwarten und das ist eben auch der Grund, warum die Jets mit einem positiven Rekord von 4-3 in dieses Spiel gehen. Hätte man auch nicht erwartet ohne Aaron Rodgers und eben trotz Zach Wilson. Auf der anderen Seite, die Chargers gerade in der Offensive immer noch so ein bisschen am Struggeln, 17. und defensiv kriegt man da gar nichts gebacken. Da ist man auf Platz 26. Also entscheidet sich wahrscheinlich alles wieder so ein bisschen in den Momenten, in denen die starke Offense gegen die starke Defense spielt. Denn die super schwache Offense um die Jets, die haut natürlich zwischendurch auch mal irgendwie einen Touchdown-Pass raus oder ein Lauf geht mal durch. Aber das ist jetzt nicht das, womit wir rechnen dürfen und müssen. Das wird zwischendurch mal für Punkte sorgen, aber nichts, was man klar auf dem Zettel haben könnte. Während auf der anderen Seite entweder die Jets defensiv scoren werden oder die Chargers eben offensiv. Wenn man sich die beiden Quarterbacks anschaut, ist das natürlich ein ungleicher Vergleich. Zach Wilson mit 1300 Yards, 5 Touchdowns und 5 Interceptions, alles andere als gut. Ich bin auch immer noch überrascht, dass man sich da keinen Ersatz gesucht hat. Und Justin Herbert auf der anderen Seite mit fast 1900 Yards, 13 Touchdowns und nur 4 Interceptions, auf jeden Fall auf der Sonnenseite der Statistiken. Questionable bei den Los Angeles Chargers, leider Joshua Palmer, der Wide Receiver, den habe ich im Fantasy, das wäre schade, wenn der nicht spielen würde. Während bei den Jets ist vor allen Dingen der Offensive Tackle Mekhi Becton questionable. Das wird auch die Frage sein, ob der spielen kann. 2020 im November haben sich die beiden Teams zuletzt getroffen, also fast genau vor 3 Jahren. Und die Jets unterlagen den Chargers mit 34-28. Davon ist dieses Mal nicht auszugehen. Also zum einen nicht, dass die Jets 28 Punkte machen, weil ihre Offense so schlecht ist. Und auf der anderen Seite glaube ich natürlich auch nicht, dass die Chargers Offense 34 Punkte gegen die Jets Defense machen wird. Also da muss man, glaube ich, die Erwartungen etwas herunterschrauben. Aber ich glaube, das Spiel wird sehr viel darüber sagen, wie es für beide Mannschaften weitergeht, ob die Jets sich noch im Playoff-Rennen halten können. Gerade in der Division ist das ja alles andere als gegeben. Und die AFC generell ist natürlich auch kein Kindergeburtstag. Und bei den Chargers hat sich vielleicht so ein klitzekleiner Hoffnungsfunken entzündet, nachdem die Chiefs letzte Woche dann doch mal verloren haben und wirklich überhaupt nicht gut ausgesehen haben und die Chargers eben gegen die Bears doch ganz ordentlich aussehen konnten. Also vielleicht ist da ja noch so ein bisschen Hoffnung im Tank und im Zweifelsfall geht es bei den Teams eben um die Wildcard und da ist man sowieso direkter Konkurrent. Also an Motivation sollte es bei dem Spiel auf jeden Fall nicht mangeln. Wenn die Chargers gewinnen sollten, dann stehen beide Teams bei 4-4, was für uns Zuschauer dann vielleicht doch ein bisschen langweilig ist, weil ich auch das Gefühl habe, in der Saison ist alles so ein bisschen 4-4, 5-3 und 3-5 mäßig. Also das sind Records, die im Moment gerade sehr, sehr oft vorkommen. Aber nichtsdestotrotz, wenn die Jets gewinnen sollten, sind sie bei einem Rekord von 5-3 und die Chargers müssen sich, glaube ich, dann demnächst auch von ihren Playoff-Hoffnungen verabschieden, weil mit 3-5 wird es schon echt noch ein harter Weg, mal abgesehen davon, dass die Broncos ja langsam dann doch auch wieder anmelden, zwischendurch vielleicht mal gewinnen zu wollen. Mein Tipp in dem Fall richtet sich ganz klar an unser schönes Orakel, das sagt, zu 60% gewinnen die Chargers und in dem Fall bin ich auch dafür, weil ich der Meinung bin, die stärkere Offense wird sich in dem Fall durchsetzen müssen. Und ich will nicht wieder so ein typisches New York Jets rumgemurkse Offensivkatastrophenspiel sehen, wie in den letzten Wochen. Und ich möchte auch, dass es in der AFC West ein klein wenig spannend bleibt, nachdem Las Vegas ja komplett verloren wirkt und Denver auch nicht so ganz auf der Höhe ist, bis auf eben die ein, zwei Ausnahmen in der Saison. Während in der AFC East, glaube ich, führt sowieso kein Weg an Miami oder Buffalo vorbei. Aaron Rodgers sagt zwar, er kommt wieder zurück, aber sind wir mal ganz ehrlich, nur weil er dann auf zwei Beinen stehen kann und einen Ball werfen kann, kann man deswegen trotzdem nicht die komplette Saison noch rumreißen in zwei oder drei Spieltagen. Also mein Tipp, auf jeden Fall die Chargers, einfach auch, weil ich möchte, dass die Jets sich mal um diese Personalie Zach Wilson kümmern. Das waren also meine fünf Spiele, die ich mir diese Woche besonders genau anschauen werde. Ich freue mich schon auf heute Nachmittag. Es geht ja wild los und verspricht wieder ein langer, spannender Football-Sonntag zu werden. Vielleicht habe ich deiner Meinung nach ein Spiel vergessen oder vielleicht auch falsch bewertet. Lass es mich doch wissen. Schau doch mal bei Instagram rein oder neuerdings sind wir auch bei X zu finden und zwar unter dem gleichen Namen, nämlich One, ausgeschrieben _F_L. Ich würde mich freuen, wenn du da mal reinschaust, obwohl ich gestehen muss, die Plattform ist für mich schon immer ein Buch mit 7 Siegeln gewesen, aber vielleicht blicke ich da auch irgendwann mal durch. Also, euch einen schönen Football-Sonntag, genießt die Spiele innen oder außerhalb des Stadions, vorm Fernseher, vor der Leinwand, mit Freunden, alleine. Hauptsache, ihr habt viel Spaß und viel Spannung und wir hören uns am Mittwoch zur Kaffeepause wieder.